Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts »Wenn die Brille nicht hilft, wie Blinde und Sehbehinderte die Welt erleben«. Aus dem Studio begrüßen euch Harald und Alexandra. Wir haben uns ein ganz besonderes Thema für heute ausgedacht, nämlich ein Blick auf einen Teil unserer Lebenswelt aus der Sicht von Blinden und Sehbehinderten. Und zwar handelt es sich um die Welt des Buches.
Ja, und hier ganz im Speziellen um die Hörbücherei. Die Bayerische Blindenhörbücherei wurde vor ca. 60 Jahren gegründet und hat vor ca. 2 Jahren ihren Namen einen modernen, gängigen Touch verliehen und heißt seitdem Bayerische Hörbücherei für Blinde, Seh- und Lesebeeinträchtigte. Die Hörbücherei hat ungefähr 50.000 Exemplare an Büchern und ca. 5.000 bis 6.000 Mitglieder.
Wir haben einen ganz tollen Gast heute bei uns, ein Gast, der gleichzeitig auch Gastgeber ist. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Wolfgang Hartmann. Er ist uns bekannt als Studioleiter und Redakteur. Herr Hartmann, möchten Sie sich vielleicht selbst etwas näher vorstellen?
Ja, zunächst darf ich Sie auch ganz herzlich begrüßen, liebe Alexandra und auch Sie, Harald. Schön, dass Sie hier eingefunden haben in das Studio 5 der Bayerischen Hörbücherei in München. Ja, mein Name ist Wolfgang Hartmann. Ich bin seit 2010 Redakteur und Studioleiter der Bayerischen Hörbücherei und habe aber schon einige Jahrzehnte zuvor hier als Sprecher bereits meine Meriten eingeholt und einige Hörbücher für die Hörer der Bayerischen Hörbücherei aufgesprochen.
Dankeschön, Herr Hartmann.
Ja, sehr gerne.
Alexander, du hast mir ja schon so oft so viel vorgeschwärmt von der Hörbücherei. Jetzt würde es mich und sicherlich auch unsere Zuhörer interessieren, was ist das Besondere an dieser Bayerischen Hörbücherei?
Ja, ich bin tatsächlich ein riesiger Fan. Ich habe immer schon sehr gerne gelesen, also bis zu der Zeit, als sich meine Augen eben so rapide verschlechtert haben und es nicht mehr ging. Aber ich habe immer viel gelesen, Krimis, Romane und so weiter. Und war dann tatsächlich sehr traurig, als es dann aufgrund der Augen nicht mehr möglich war. Und ich habe mich dann so neu zurechtgeruckelt in meinem Leben. Ich musste mich dann eben arrangieren mit meiner geringen Sehfähigkeit. Aber irgendwann im Laufe der letzten 2 Jahre habe ich dann die Hörbücherei entdeckt und auch entdeckt, was sie für tolle Titel eingelesen haben von tollen Sprechern in super Qualität. Und ich genieße das jetzt wirklich ganz toll, dass ich diese Bücher tatsächlich bei mir im Wohnzimmer hören kann. Also ich bin echt begeistert.
Du hast gerade das Stichwort erwähnt, Krimi und Romane. Das ist mir klar, dass es solche Literatur hier gibt. Aber wie sieht's mit anderen Dingen aus? Ich meine, du weißt, ich bin trotz meiner Sehbehinderung immer noch leidenschaftlicher Fotograf. Sprich also, ich bin immer interessiert an neuem Informationsmaterial übers Fotografieren, also sprich an Sachbüchern. Gibt es auch sowas oder weißt du, ob es beispielsweise auch Zeitungen, Zeitschriften und Ähnliches gibt?
Ja, also ich weiß, dass es hier wirklich einen ganz, ganz dicken Katalog gibt. Ich habe tatsächlich auch mehrere Bände bei mir zu Hause liegen und weiß, dass da viele Bereiche abgedeckt sind. Aber tatsächlich so ganz genau, also Sachbücher denke ich schon, dass es die auch gibt. Aber Herr Hartmann, da können Sie uns doch bestimmt weiterhelfen, was den Bestand hier angeht.
Das mache ich sehr gerne, Alexandra. Die Sachgebiete sind doch sehr einnehmend, denn es geht nicht nur um Geschichte, Zeitgeschichte, Kulturgeschichte, sondern genauso gut haben wir ein Sachgebiet, das sich mit Reisen und Expeditionen über Städte und Länder, mit Völkerkunde und auch mit Archäologie beschäftigt. Und natürlich fehlen solche entscheidenden Bereiche wie Religion und Philosophie nicht. Und wir haben auch Ratgeber zu Gesundheit, wir haben psychologische Schriften, Schriften zur Lebenshilfe, aber auch über Esoterik und Spiritismus. Harald, ob jetzt etwas für Sie dabei ist, für den Fotoliebhaber, das kann ich auswendig nicht sagen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir das eine oder andere hätten.
Sagen Sie, mit neuen Büchern, also Bestseller oder was jetzt gerade so in der Spiegel-Bestsellerliste etc. Ja. Auftaucht. Kriegt man die Bücher dann sofort bei Ihnen als Hörbücher oder dauert es, ich sage jetzt mal ein Jahr oder so, bis die produziert sind?
Nein, Harald, so lange dauert es Gott sei Dank nicht. Vor einigen Jahren sah das noch ein bisschen anders aus, aber seitdem wir auf mittlerweile 5 Studios aufgestockt haben, ist die Produktion auch neuerer Hörbücher wesentlich schneller. Zumal wir natürlich auch eine Technologie mittlerweile benutzen, die auf sehr hohem Niveau ist. Wir haben aber natürlich einen guten Engel in unserer bayerischen Hörbücherei und das ist unsere Lektorin Frau Schikowski, die sich natürlich schon sehr zeitig um solche Bücher kümmert, die Vorschauen von Verlagen bereits 3, 4, 5 Monate zuvor, bevor die Publikation überhaupt stattfindet, durchsieht. Und dann hat sie natürlich schon die eine oder andere Perle, die dann später zu einem Spiegel-Bestseller oder es auf die Spiegel-Bestsellerliste schafft, dann für uns parat. Und dann wird das extrem zeitnah aufgesprochen, sodass zwischen Publikation tatsächlich 10 Tage danach auch als Hörbuch für unsere Hörer zu haben ist.
So schnell geht das?
Auf jeden Fall geht das so schnell,
okay. Ja. Wie viele Bücher schaffen Sie dann im Jahr?
Im letzten Jahr waren es ca. 280 Titel an Neuproduktionen.
Das macht richtig Lust, Herr Hartmann, mal reinzuhören. Vielleicht könnten wir vielleicht mal ein Hörbeispiel von Ihnen bekommen.
Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ich habe auch etwas mitgebracht und das hören wir uns jetzt an.
Aber zuvor noch einige Angaben. Wir hören den Beginn des ersten Kapitels von Donna Leons Tod zwischen den Zeilen, Kommissario Brunettis 23. Fall. Die Sprecherin ist Martha Dittrich und der Einstieg in diesen Venedig-Krimi, der dauert knapp 2,5 Minuten. Mats ab.
Es war ein nervtötender Montag. Brunetti hatte sich durch die Zeugenaussagen zu einer Schlägerei zwischen 2 Wassertaxifahrern hindurchgekämpft, als deren Ergebnis einer der beiden mit einer Gehirnerschütterung und einem gebrochenen rechten Arm ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ausgesagt hatte das amerikanische Ehepaar, das beim Hotelportier ein Taxi zum Flughafen bestellt hatte. Der Portier, der eins der Taxis, mit dem sie immer zusammenarbeiteten, gerufen haben wollte, der Angestellte, der das Gepäck der Amerikaner in das wartende Boot verstaute, was schließlich sein Job war, und zu guter Letzt die beiden Taxifahrer, der eine vom Krankenhaus aus. Für Brunetti reimten sich die Aussagen nur dann zusammen, wenn das angeforderte Taxi zwar schnell zur Stelle war, da es sich zufällig in der Nähe befand, ihm aber dennoch am Hotelanleger ein anderes Wassertaxi zuvorgekommen war, das mit den Koffern beladen wurde. Das bestellte Taxi zwängte sich daneben und der Fahrer rief laut die Amerikaner mit Namen, um sie zum Flughafen zu bringen. Der andere Fahrer aber bestand stur darauf, dass dies seine Fuhre sei, weil der Gepäckträger ihn herangewinkt habe. Jener bestritt das. Und dann fand sich der Fahrer, dessen Taxi bereits beladen war, plötzlich auf dem Deck des anderen Taxis wieder. Die Amerikaner waren außer sich, weil sie ihren Flug verpasst hatten. Brunetti hatte keine Beweise, konnte sich aber bestens vorstellen, was geschehen war. Der Mann für das Gepäck hatte ein vorbeifahrendes Taxi herangewinkt, um dem Portier die Provision wegzuschnappen. Die Folgen lagen auf der Hand. Natürlich würde niemand sagen, wie der Hase lief, und die Amerikaner hatten wieder mal keine Ahnung, was los war. Einen Moment hing Brunetti diesen Gedanken nach, vergaß sogar, dass er einen Kaffee trinken wollte. War er da etwa über die Formel gestolpert, die das aktuelle Weltgeschehen erklärte? Lächelnd nahm er sich vor, Paola am Abend davon zu erzählen, oder besser noch am nächsten Abend, für den sie bei den Falias zum Essen eingeladen waren. Vielleicht konnte er seinen Schwiegervater, der paradoxe Situationen liebte, damit zum Lachen bringen. Bei seiner Schwiegermutter war er sich ganz sicher. Er ließ das Träumen sein und machte sich auf den Weg nach unten, um endlich den Kaffee zu trinken, der ihn durch den Rest des Nachmittags hindurch retten würde.
Wie wird man denn eigentlich Sprecher? Und wer kann Sprecher werden? Und wie erfolgt hier bei Ihnen die Auswahl?
Ich fange erst einmal mit der Auswahl an. Dazu haben wir ein sogenanntes Sprechercasting eingerichtet, schon seit vielen Jahren. Es kommen also Interessierte zu uns, machen einen Termin aus. Die potenziellen Sprecherinnen und Sprecher erhalten daraufhin 5 oder auch 6 unterschiedliche Texte aus allen möglichen Genres. Sie haben dann eine halbe Stunde Zeit, sich zurückzuziehen und mit diesen Texten sich vertraut zu machen. Daraufhin kommen Sie dann in eines der Studios. Wir sitzen dann draußen, ein kleines Gremium von Zuhörern, und ja, hören uns dann an, wie der Sprecher, die Sprecherin die Texte erfasst hat und sozusagen auch über das Mikrofon rüberbringt. Es wird dann anschließend darüber diskutiert und Fehler oder auch Vorzüge analysiert. Wir evaluieren natürlich die Sprecherstimmen und da gibt es ein bestimmtes Muster, nach dem man dann halt verfährt. Und dann darf jeder seine Meinung sagen und das natürlich auch vor dem Sprecher oder der Sprecherin. Das ist natürlich sehr wichtig, sodass diejenige Person natürlich auch mitbekommt, was denn alles gut oder was eventuell auch schiefgelaufen sein könnte.
Da gibt es überhaupt blinde Vorleser bei Ihnen?
Ein langjähriger Sprecher und auch ehemaliger Geschäftsführer der Bayerischen Hörbücherei, der Herr Rainer Unglaub, ist ein blinder Sprecher. Er ist ein ganz, ganz großartiger Sprecher ohnehin. Und der liest natürlich die Brailleschrift in- und auswendig viel, viel besser als ich, sehend ein Schwarzschriftbuch. Ja, also es gibt auch Sprecher, die blind sind und die gute Erzähler sind und sehr gut mit ihrer Stimme umgehen können, wie gesagt, das Beispiel Rainer Unglaub zeigt.
Kann sich eigentlich ein Sprecher dann aussuchen, welches Buch er einliest, oder teilen Sie die Bücher zu?
Ich persönlich nicht. Das macht auch die Lektorin unseres Hauses, die Frau Schikowski, die sich natürlich mit dem Schwarzschriftbuch, das dann vom Verlag oder von der Buchhandlung gekommen ist, im Vorfeld auch auseinandergesetzt hat und auch im Ohr bereits die Stimme hat, die sie sich gut vorstellen kann, sowohl was den Ton des Buches angeht, als auch vielleicht das Sujet.
Werden denn dann die Bücher irgendwie Korrektur gehört, wenn ich es jetzt so ausdrücken darf?
Ja, das ist wichtig, klar, natürlich. Es ist so, dass wir nicht die finanziellen Mittel haben, um hier jedes Studio mit einem Regisseur von außen zu bedienen, der dann die Aufnahme der Sprecher kontrolliert. Das heißt, die Sprecherinnen und Sprecher arbeiten in Eigenregie hier bei uns in den Studios. Sie sind vertraut mit der Aufnahmesoftware und sie sind auch darauf geeicht, was sie wie rüberbringen. Natürlich kommen auch Fehler vor und die werden dann natürlich in einem Nachspülgang, in einem Nachbearbeitungsverfahren von den Technikern draußen dann nochmal eliminiert. Dass wir nicht die ganzen Bücher von A bis Z wieder hören können, das ist klar, das ist zu zeitaufwendig und zu intensiv.
Herr Hartmann, Sie haben gerade von Fehlern gesprochen, die in der Nachbearbeitung auffallen. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es mal den einen oder anderen Versprecher gibt. Haben Sie da mal lustige Dinge erlebt? Oder?
Ja, das ist natürlich ganz wunderbar. Es gibt mehrere Arten von Outtakes, so nennen wir die Schnipsel, die wir dann ausbügeln aus den Studio-Rohfassungen. Das eine sind in der Tat regelrechte Versprecher. Anderes ist zum Beispiel, dass man Namen und Begriffe, zumal fremdsprachlicher Natur, falsch ausspricht. Da kommt es manchmal auch zu relativ lustigen Intonationen. Und eine dritte Version ist, dass Fehler nicht nur drin behalten werden, die Korrektur des Fehlers auch erfolgt ist und dass dann einfach noch so ein Kommentar des Sprechers oder der Sprecherin noch drin bleibt. Also ich kann Ihnen von allen drei Möglichkeiten etwas anbieten. Hören wir doch mal rein.
All die Zivilisation.
Für mich ein großes Pellegrino und einen Suave.
Ich habe noch ein paar frische vegane Brotaufstriche von gestern Abend im Kühlschrank. Und ein roter Quinoa-Salat ist auch noch da.
Barbara grinste,
notierte der Herr mit Namen René Descartes.
Zuletzt im Prince Albert Nationalpark von Saskatchewan.
Es geht nicht, machen wir es nochmal.
Nein, lass es. Gut.
Mamma mia. Es tut mir leid, ich bin nicht da.
Ist doch egal, Leute.
Nein, es tut mir wirklich leid.
Aus Rita Falks. Ja, Winterkartoffel gelesen.
Das ist ja schön.
Ja, ich habe überhaupt nicht dieses Gespräch gehabt.
Du hast mir das jetzt so erzählt.
Das ist so blöd. Ja. Also ich setze jetzt noch mal ein.
Ja, das ist also wirklich gut. Also.
Okay. Und ich hoffe, das bleibt ein bisschen dabei, denn nur so können wir unser Sortiment an Versprechern dann auch weiterhin bedienen.
Ich würde gerne noch mal auf einen ganz anderen Punkt zu sprechen kommen. Also ja. Sie haben ja wirklich ein immenses Angebot, alleine volumenmäßig der große Katalog, dann die wirklich erstklassig aufgenommenen Hörbücher, dann auch der Versand, auch die Möglichkeit, es online die Ausleihe vorzunehmen. Und das Ganze ist ja kostenfrei.
Ja, es ist kostenlos.
Die Mitgliedschaft ist kostenlos und
das Verschicken ist kostenlos, der Download ist kostenlos, die Kataloge sind kostenfrei, ja.
Wie finanzieren Sie sich denn eigentlich? Also bekommen Sie öffentliche Gelder oder?
Wir bekommen öffentliche Gelder der bayerischen Bezirke, aber die reichen natürlich längst nicht aus, um die ganzen Ausgaben und Kosten, die sich innerhalb eines Jahres hier ansammeln, natürlich zu decken. Das geht leider nicht. Und versuchen auch über unsere Hörer, die spenden, das ist ein zweiter wichtiger Anker und Finanzierungspunkt. Ohne die würde es die Bayerische Hörbücherei, glaube ich, so nicht geben. Ohne diese große Spendenbereitschaft auch der Hörer.
Mhm, ja, das ist super. Zum Stichwort Buchpatenschaft,
ja.
Da habe ich auch was gehört. Wie würde das funktionieren? Denn das interessiert mich persönlich auch ganz besonders. Ich würde nämlich auch meine Anerkennung und meinen Dank gerne dann in dieser Weise einmal zum Ausdruck bringen.
Ja, das ist ja schön. Buchpatenschaften bedeutet nichts anderes, als dass ein Hörer, eine Hörerin die Produktionskosten eines Hörbuches sozusagen übernehmen. Das kann auch anteilig geschehen oder zur Gänze. Das heißt, unsere Lektorin Frau Schikowski hat eine Liste mit potenziell schönen und wichtigen und spannenden und informativen, auch Sachbüchern übrigens, Harald, nicht
gut
zu vergessen, Liste mit Wunschtiteln sozusagen. Und da können sich dann potenzielle Buchpaten orientieren und den einen oder anderen Titel davon eben bezuschussen wollen in Form einer Buchpatenschaft. Und wenn der Pate, die Patin es wünscht, wird im Buch selber dann auch namentlich darauf Bezug genommen mit einem Dank, mit Namen oder auch eben nicht. Auch anonym ist das durchaus möglich. Also das ist eine Form von Spende.
Okay, wunderbar.
Alexander, da fällt mir in dem Zusammenhang noch was ein. Du bist ja Mitglied der Hörbücherei. Wie wird man eigentlich Mitglied? Was müssten unsere Zuhörer zum Beispiel jetzt tun, wenn sie sagen, ja, das interessiert mich, ist eine tolle Geschichte, ich würde gerne Mitglied werden. Kannst du das kurz erläutern?
Nun gut, ich denke, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe damals, nun gut, wieder mit Hilfe meiner Tochter schriftlich den Antrag gestellt. Aber ich denke mal, es gibt ja auch hier eine Telefonnummer, wo man das sogar telefonisch anfragen kann, und ich glaube, da wird einem auch sogar beim Ausfüllen geholfen. Aber Herr Hartmann, wie funktioniert das beispielsweise?
Es wird hier bei uns angerufen, in der Tat, und normalerweise werden dann auch sogleich am selben Tag oder am nächsten Tag sogenannte Anmeldeformulare verschickt. Man kann sich aber natürlich auch auf der Homepage, soweit ich weiß, ebenfalls anmelden.
Reicht hier der Schwerbehindertenausweis oder muss es explizit noch?
Genau, es muss auch, ich glaube, die Buchstabenfolge ist BL drauf sein für blind. Also es reicht nicht nur der Schwerbehindertenausweis, Harald.
Okay. Die Ausleihe als solches, wenn ich jetzt schon, ihr mir versucht, die Mitgliedschaft so schmackhaft zu machen.
Ja.
Ausleihen, ich habe bis jetzt so vernommen, da gibt es einen Katalog, wo ich mir dann die Titel aussuchen kann.
Ja,
muss
richtig.
Ich dann...
Das würden Sie, Harald, wenn Sie das Anmeldeformular ausgefüllt an uns zurückgeschickt haben, dann auch ankreuzen, ob Sie gerne einen Daisy-Katalog in Schwarzschrift haben wollen.
Mhm.
Und Sie haben aber auch die Möglichkeit, den auf CD zu bekommen, den Katalog. Das heißt, der wird Ihnen dann vorgelesen.
Mhm, das ist cool.
Oder Sie haben die Möglichkeit, natürlich auch auf unserer Website einfach in dem Katalog zu stöbern und sich dort Titel vorzumerken oder anzukreuzen, die Sie gerne hätten, auf eine Wunschliste zu transferieren. So kämen Sie an Wunschtitel Ihrer Wahl ran. Wir haben aber auch natürlich die Möglichkeit, wenn Sie nur Fotosachbücher gerne haben wollen, dann wird unsere Hörerberatung so nett sein, für Sie nur diese Titel auszusuchen. Denn das machen wir oftmals auch. Also die Hörerberatung, Herr Klein und Frau Jung, kümmern sich um solche Extrawünsche der Hörer, vor allem derjenigen Hörer, die zum Beispiel nicht in der Lage sind, selber sich ihre Wunschtitel aufzuschreiben.
Mhm.
Und dann wird pauschal zum Beispiel eine sogenannte Bestellkartenautomatik erfasst aus einem Sachgebiet, das die Hörerin, der Hörer gerne hat, sprich Liebesromane oder so.
Mhm. Alexandra hat mir in dem Zusammenhang mal was erzählt von einem sogenannten Daisy Player. Jetzt muss ich gestehen, ich bin nicht unbedingt der große Techniker. Kann ich jetzt diese CDs nicht mit dem normalen CD-Player oder wenn ich mir es runterlade, dann einfach als Datei auf dem MP3-Player anhören? Brauche ich ein spezielles Lesegerät dazu?
Ja und nein. Das erste ist, dass ein Daisy Player die Möglichkeit bietet, innerhalb dieses Hörbuches navigieren kann. Sie können dann also bis hin zu einer Seitenanzahl navigieren. Kapitel und Unterkapitel, Seitenzahlen und so weiter. Wenn Sie diese CD in einen altmodischen CD-Player einstecken, kann es sein, dass er die tatsächlich abspielt, auch eine MP3-CD. Nur navigieren können Sie dann natürlich nicht mehr. Da müssen Sie immer nur auf Vorwärtstaste drücken, dann springen Sie von einem Kapitel zum anderen. Ein normaler Audio-CD-Player würde diese CD nicht abspielen. Aber Sie haben die Möglichkeit, dann diese Daten-CD zum Beispiel in Ihren Rechner reinzustecken. Oder bei dem Download können Sie den dann einfach mit einer Software anhören.
Also ich habe keinen Daisy-Player.
Ja.
Denken Sie, das ist nach wie vor die Technik der Zukunft? Lohnt sich die Investition? Ich denke, wir reden da über 400 bis 500 Euro. Mhm. Ich habe da bisher immer ein bisschen gezögert, aber lohnt
ja,
es sich?
Obwohl ich weiß von Herrn Klein und Frau Jung, dass Krankenkassen da wohl etwas dazu schießen oder sogar die Kosten übernehmen. Nein, ich würde nicht sagen, dass Daisy Player die Zukunft mehr sind. Sie waren es einmal. Sie sind wichtig, zumal für ältere Menschen. Aber die Zukunft, glaube ich, gehört dem Download, dass man also auf unsere Homepage gehen kann und sich auf ein Endgerät seiner Wahl diese Dateien eines Hörbuches eben runterladen kann und dann abspielen kann, womit man will.
Ja, ich denke, dass hiermit so die wichtigsten Fragen geklärt sind. Herr Hauptmann, gibt es von Ihrer Seite noch was, was Sie unseren geschätzten Hörern mitteilen möchten, noch was, was wir jetzt vergessen haben?
Ich glaube nicht, dass wir etwas vergessen haben. Nein, ich wünsche mir, dass Sie sehr viel Erfolg mit Ihrem Podcast in erster Linie haben und dass sich einige, die sich angesprochen fühlen da draußen, nicht davor zurückschrecken, sich bei der Bayerischen Hörbücherei mal zu melden und sich das eine oder andere Hörbuch auszuleihen und sich selbst einen Einblick zu verschaffen.
Ja, und unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer noch kurz der Hinweis, dass jetzt am Ende noch ein kleines Schmankerl kommt. Wir haben Herrn Hauptmann noch gebeten, uns eine kleine Kurzgeschichte oder was Vergleichbares hier als Leseprobe einzuspielen.
Ja, das mache ich doch sehr gerne und Sie dürfen schon gespannt sein, was es sein wird.
Wunderbar. Vielen Dank, Herr Hauptmann.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Es folgt nun unser Sprecher Anton Fiegel, der passend zum Beethoven-Jahr 2020 Ludwig van Beethoven, ein Lebensbild in Anekdoten, ta-ta-ta-ta, eingesprochen hat. Der Titel stammt von Maximilian Hofer und die Anekdote, die wir ausgewählt haben, dauert circa 3 Minuten und 20 Sekunden. Viel Vergnügen.
Im Frühjahr 1824 sind die Wiener in Erwartung eines großen musikalischen Ereignisses in heller Aufregung. Gerüchte ranken sich um die Komposition, die eigentlich für England bestimmt war, nun aber doch in Wien ihre Uraufführung erleben soll. Empörte Bürger hatten dieses sogar in einem gedruckten Aufruf gefordert. Aufgeregt sind aber auch alle, die an der Aufführung beteiligt sind. Und aufgeregt ist auch der Komponist. Noch schreiben die Kopisten an den Orchester- und Chorstimmen. Als sich bei einem Kopisten ein Fehler einschleicht und der sich mit der Unleserlichkeit der Partitur bei Beethoven rausredet, bekommt er einen geharnischten Brief. »Schreibsudler, dummer Kerl, korrigieren Sie Ihre durch Unwissenheit, Übermut, Eigendünkel und Dummheit gemachten Fehler. Dies schickt sich besser, als mich belehren zu wollen, denn das ist gerade, als wenn die Sau die Minerva lehren wollte.« Streit gibt es auch um den Veranstaltungsort, ehe man sich auf das Kärntner Tortheater einigt, um den Termin, der mehrfach verschoben wird, bis der 7. Mai feststeht, um Eintrittsgelder und Kosten, denn Beethoven verlangt ein Orchester mit 24 Violinen, 12 Cellos und Kontrabässen und doppelter Bläseranzahl. Ärger machen bei den Proben auch die Chorsänger. Der Chor im letzten Satz der Sinfonie ist ein Novum, die sich überfordert fühlen, ebenso die Solisten. Bass und Tenor werden neu besetzt. Die Altistin Caroline Unger sagt, Beethoven sei ein Tyrann aller Singorgane. Doch beide Solistinnen sind ein Herz und eine Seele mit dem Komponisten, als er sie zum Frühstück daheim einlädt, eine Begegnung, die nur dadurch getrübt wird, dass der 17-jährigen Sopranistin Henriette Sonntag der Wein nicht bekommt. Und eine ganz heikle Frage ist die nach dem Dirigenten. Beethoven will selbst dirigieren. Dass der taube Dirigent kein Orchester mehr anleiten kann, ist längst erwiesen. Man einigt sich auf drei Dirigenten. Beethoven am Pult, Ignaz Schuppanzig dirigiert freistehend das Orchester, Michael Umlauf hat die Gesamtleitung. Den Musikern wird klammheimlich die Anweisung erteilt, nur auf Umlauf zu achten, der sich ein paar Schritte schräg hinter Beethoven platziert. Schon nach dem Scherzo im zweiten Satz brandet ein gewaltiger Zwischenbeifall auf. Beethoven bemerkt es nicht, Caroline Unger nimmt ihn an die Hand und dreht ihm dem Publikum zu. Nachdem mit der Ode an die Freude die kolossale Sinfonie Höhepunkt und Ende erreicht, gerät das Publikum außer Rand und Band. Vivat-Rufe erklingen. Beethoven sieht die begeisterte Menge und verbeugt sich dankend. Beethoven hat die Uraufführung der Neunten in einem grünen Rock dirigiert. Er besitzt keinen schwarzen Frack mehr und kann sich für diesen Auftritt auch keinen neuen leisten. Und nach dem Auftritt wohl auch nicht. Der Abend geht mit einem Defizit von 800 Gulden aus.
Vielen Dank fürs Zuhören und vielen herzlichen Dank an die Bayerische Hörbücherei für das Zurverfügungstellen des Studios und die tatkräftige Unterstützung bei der gesamten Aufnahme. Wir verabschieden uns nun von euch mit ein paar Takten unserer Podcast-Melodie Lurking Sloth von Alexander Nakarada. Bis zum nächsten Mal.